vom Meister lernen. Ein Meister, dem wir wirklich vertrauen können, dem wir Großes zutrauen können. Heute Morgen gehen wir auf das Bitten ein. Bitten und empfangen. Jesus spricht in Matthäus 7 folgende Worte und fordert uns heraus. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer das sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, du hast uns in deinem Wort gelehrt, durch Jesus, wie wir beten sollen. Du hast uns herausgefordert, um dich zu bitten, und doch ist es oft schwierig zu verstehen. Herr, leite du auch heute Morgen meine Worte, damit unsere Herzen auf dich, der, wo wir bittet, mehr aufgehen. Dass wir etwas mehr dürfen verstehen, wer du bist, wie du bist. Und dass unsere Herzen ihm zu dir rufen, zu dir hinziehst. Dir geben wir alle Ehre, red du Herr. Amen. Ich möchte mit folgenden drei Punkte euch geben für ein erfolgreiches Beten. Okay, ein bisschen reißerisch. Drei Punkte für eine erfolgreiche Beziehung könnte man auch nennen. Erstens die Grundlage. Auf welcher Grundlage bitten wir? Woher nehme ich mir mein Recht, ein Anliegen an Gott zu stellen? Punkt 2 ist das Vertrauen. Wie bitte ich? Vertrauen mir, dass Gott gut ist und er es auch gut mit uns meint. Und Punkt Nummer 3 ist das Motiv. Wie bitten wir? Bitten wir in Übereinstimmung mit Gottes Willen? Für wen bitten wir? Für mich? Für andere? Zu meiner Ehre? Oder geht es um Gottes Ehre bei dem, was wir darum beten? Ich fange mit der Grundlage an und der beginnt nicht in Vers 7, sondern in Vers 11. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Es gibt noch einen Paralleltext dazu, den finden wir in Lukas 11. Und dort steht, der Anfang ist gleich, aber danach kommt etwas anderes. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Was Jesus hier sagt, ist nicht nur ein kleiner Bonus, so im Sinne von, ach ja, wenn ihr Gott bittet, wird er euch dann noch den Heiligen Geist geben. Nein, der Heilige Geist ist der ganze Deal. Wenn du etwas von Gott erbitten willst, dann erbitte seinen Geist. Denn alle Christen, die Christus annehmen und dadurch in eine Beziehung mit Gott treten, fangen an, die Gegenwart des Geistes zu erfahren. Etwas hat sich geändert. Der Geist, der nun in ihnen lebt. Es geht hier nicht um eine Macht, die wir bekommen, sozusagen Superchrist. Und jetzt können wir Wunder und Zeichen tun. Nein, es geht um die Gegenwart Gottes in meinem Leben. Gott hat seinen Weg geschaffen. Gott hat einen Weg geschaffen, der uns zurück zum Ursprung vor dem Sündenfall bringt. Denn dafür sind wir geschaffen worden, für die Gemeinschaft mit Gott. Das ist das Ziel unseres Lebens. Das ist die Fülle des Lebens, mit Gott, bei Gott und in Gott zu sein und er in uns. Und dann haben wir wirklich alles, was wir brauchen. Und mein Herz, meine Seele kommt zur Ruhe. Was bedeutet es, den Heiligen Geist zu haben? Es ist eine neue Identität. Wir sind Kinder Gottes und auf dieser Grundlage bevollmächtigt, den Schöpfer des Universums überhaupt zu bitten. Warum ist denn das so essentiell? Vor dem neuen Bund durch Jesus Christus in der Zeit des alten Bundes gab es nur wenige Menschen, über die der Geist Gottes überhaupt kam. Der Heilige Geist kam in der Zeit vor Jesus oft nur temporär und nicht dauerhaft innewohnend. Gottes Geist war über Mose und den 70 Ältesten. Er kam in der Richterzeit über die Richter wie Gideon, Ruth, Simson, Jephtha und andere. Und speziell, aber auch nur speziell für eine Aufgabe, die sie hatten von Gott. Danach kam der Heilige Geist auf die Könige wie Saul, David, Salomo. Wobei es doch jedoch geschah, dass Gott seinen Geist von Saul wegnahm, weil er Gott ungehorsam war. Gottes Geist war über den Propheten, die Gottes Wort wahrheitsgetreu ausrichteten. Aber auch dort waren es nur wenige. Es war nicht das ganze Volk Israel. Und dann 800 vor Christus, im geschriebenen Buch, Prophetenbuch Joel, steht geschrieben in Kapitel 3, dass eine Zeit kommen wird, wo Gott seinen Geist ausgießt über alles Fleisch, über Söhne und Töchter, Mägde und Knechte, Arbeiter und Angestellte, Chefe, Alte und Junge. Diese Verheißung begann sich durch Jesus zu erfüllen und nahm seinen Anfang an Pfingsten mit der ersten Gemeinde. Dort hat Gott begonnen, seinen Geist über alles Fleisch auszugießen, über seine Kinder, die Gott glauben und ihm vertrauen. Und davon zeugen 2000 Jahre Kirchengeschichte. Ja, heute im neuen Bund durch Jesus hat sich alles verändert. Durch das Blut von Jesus und durch seine Vergebung ist es überhaupt wieder möglich geworden. Jetzt ist die Gemeinschaft mit Gott möglich. Er in mir und ich in ihm. Wie geht das? Durch das Blut von Jesus Christus kann der Heilige Geist jetzt bleibend in uns wohnen. Weil unsere Heiligkeit nicht mehr von uns, sondern vom Gottes Werk der Vergebung durch Jesus Christus abhängig ist. Gott vergibt und Gott heiligt. Er schenkt und wir empfangen. So dürfen wir nun in seiner Nähe, in seiner Gegenwart wachsen. Denn wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Ja, und dann sagt Jesus, er gibt uns sogar seinen Heiligen Geist, er selbst in uns. Kommen wir zu Punkt 2, Vertrauen. Vertraue ich Gott, dass er es gut mit mir meint? So fordert Jesus uns nun heraus, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft doch an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wie geht es euch mit diesen zwei Versen? So ehrlich. Ich habe einiges erlebt und ich vertraue Gott. Ich will es glauben und ich glaube auch, aber ich erlebe es nicht immer so. Dort, wo ich gebeten habe, habe ich nicht immer alles empfangen. Und wo ich gesucht habe, wurde ich auch nicht jedes Mal fündig. Der Hersteller beschuldige, stimmt. Und wo ich angeklopft habe, blieb ich manchmal auch vor einer geschlossenen Türe stehen und musste weitergehen. Und jetzt? Was jetzt? Sind meine Erfahrungen diese herausfordernden Worte von Jesus nun einfach ungültig? Steht meine Wahrnehmung über Gottes Wahrheit? Eine Antwort dazu, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Schauen wir auf ihn, vertrauen wir ihm. Wenn Jesus die Wahrheit ist, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als ihm und seinem Wort zu vertrauen. Denn wenn es anders aussieht als meine Wahrnehmung, dann muss ich mich dafür entscheiden, seine Wahrheit oder meine Wahrnehmung. Auch wenn es im Moment nicht immer dem entspricht, was ich fühle oder denke. Oder ich muss ihn und seine Wahrheit verwerfen. So kam ich zur folgenden Aussage zum Thema Vertrauen. Wenn mein Vertrauen auf Gott wachsen soll, geht das nur, wenn mein Blick auf Gott gerichtet ist. Nochmals, wenn mein Vertrauen auf Gott wachsen soll, dann geht das nur, wenn mein Blick auf Gott gerichtet ist. Wenn ich auf ihn schaue und nicht auf das, was neben mir läuft. Denn meine Wahrnehmungen geschehen manchmal solche Dinge. Da schaue ich mich herum und sehe auf jemand. Hast du gesehen, was der da getan hat? Und hast du gehört, was bei denen zwei gelaufen ist? Nee, das ist nicht gut. Oder wenn ich in der Zeitung gelesen habe oder in den Nachrichten gesehen habe. Wenn ich das sehe, da ist mir Angst und Bange. Was wird noch auf uns zukommen? Oder nein, hast du gehört in der Gemeinde, was passiert ist? Nee, dann kann ich nicht mehr an einen guten Gott glauben. Und wenn ich meinen Blick auf Gott richte und in all dem sehe und suche, wer bist du? Wie bist du? Wie hast du dich gezeigt im Wort, in meinem Leben? In allem oder manchmal auch trotz allem. Was du sagst, du liebst mich? Du suchst mich? Du hast mich sogar freigekauft. Du bist bereit, mir zu vergeben, zu helfen und du willst sogar mit mir in einer Beziehung stehen? Das ist ein anderer Blick. Meine Wahrnehmung und den Blick auf Gott gerichtet. In den Sportferien war ich mit meiner Familie im Jugendhaus Sevis für ein paar Tage. Und dort traf ich schon am ersten Tag in der Turnhalle eine Familie an, wo die Mutter gleich sehr gesprächig war. Und wie es sich nach kurzer Zeit herausstellte, waren sie nicht gläubig. Aber sie kamen auch nach Sevis aufgrund von Freunden, die sie eingeladen hatten. Die Frau legte gleich los mit vielen betrübten Erfahrungen, Verletzungen und Bösartigem, was sie erlebt hatte. Und dass sie deshalb nicht an einen Gott glauben kann. Denn wie kann Gott das Böse zulassen, wenn er gut sein sollte? Ich versuchte ihr zu antworten, setzte immer irgendwo an, aber sie war schnell abgelenkt. Die Kinder sprangen herum, jemand anders kam dazu. Und manchmal wollte ich mit einer Antwort beginnen und da kam sie schon mit der nächsten Anschuldigung. Sie wurde schnell abgelenkt. Und manchmal, wenn ich auch etwas, eine schwierigere Rückfrage stellte, lehnte sie gleich ab und sie sagte, ja, sie habe ja diese guten Eigenschaften, und aber für das braucht sie keinen Gott, um Gutes zu tun. Und so blieb unser Gespräch in einer Spannung von Wahrnehmung, von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, von dem Wesen, das wir beobachten. Und das Tatsache ist, da dürfen wir nicht wegschauen, aber auch von dem Guten, das wir ja mehrheitlich ja nur bei uns sehen, oder? Leider blieb unser Gespräch auf diesem Stand stehen und setzte sich an anderen Tagen nicht mehr richtig fort. Ich sah, wie sie leidete, aber leider nicht bereit war, hinzusehen und hinzuhören. Aber ich bin froh zu wissen, dass nicht ich, sondern Gott auch weiterhin seine Geschichte mit ihr schreiben wird. Vertrauen. Dieses Erlebnis hat mich sehr durchgewühlt in diesen Tagen auf Sevis und hat mich viele Fragen in meinen Kopf drehen lassen. Doch so möchte ich auch eine Frage an euch stellen. Worauf bauen wir unser Vertrauen zu Gott auf? Worauf bauen wir unser Vertrauen zu Gott auf? Nehme ich die Bibel und lese darin, um mich zu sehen? Oder lese ich die Bibel, um Gott und sein Wesen zu sehen? Ich werde mich in der Bibel nicht finden, weil es nicht meine Geschichte ist, die dort niedergeschrieben ist. Aber ich werde Gott sehen und anhand der Zeugnisse in seinem Wort sehen, wie er mich sieht, dass er treu, zuverlässig und gut ist. Aber ich werde im Wort auch entdecken, dass der Mensch untreu, manchmal auch unzuverlässig und doch gewisse Eigenschaften vom Bösen hat. Wenn Gott nicht eingreifen würde, er den Menschen befreit, Erlösung und Wege der Vergebung und auch Auswege aus ihren eigenen Verstrickungen schaffen würde. Und dann, wenn wir Gott anklagen für all das Böse in der Welt, klagen wir eben nicht ihn an, sondern uns, wenn wir ehrlich sind. Und trotzdem denken wir, ich bin im Recht. Und dann kommen wir Menschen auf folgende Aussage. Wenn wir sein Ebenbild sein sollten und wir böse handeln, dann müsste Gott ja auch so sein. Weil er ja das Böse zulässt. Und wenn er das Böse zulässt, dann kann er ja nicht gut sein. Gute Frage. Hört sich menschlich logisch an, wenn ich das oberste Haupt bin, ist aber völlig falsch. Was wir selbst hier auf der Erde sehen können, ist der Mensch, der getrennt von Gott lebt. Er entscheidet selbst, was gut und böse ist. Er ist sein eigener Maßstab. Und das ist das Resultat, wenn wir nicht auf Gott hören und nach seinem Maßstab leben. Das ist das Resultat, wenn wir Gott nicht lieben und wenn wir unsere Nächsten nicht lieben. Und ja, manchmal betrifft es mich, dass Menschen mich nicht lieben. Menschen mich unfair behandeln und es ist ungerecht. Wo können wir aber dann noch Gott sehen? Der einzige Ort, die einzige Person, wo wir hier auf der Erde Gott unverfälscht sehen. Sind wir hier im Rapgarten? Okay, seid noch wach. Ist die Person Jesus Christus. Dort ist der einzige Ort, wo wir Gott wahrhaftig sehen können. In ihm sehen wir Gott, denn er lebte rein und heilig und sein ganzer Lebenswandel war für Gott, den Vater, abgesondert. In völliger Übereinstimmung mit seinem Willen. Er lebt in erster Linie für den Vater und in zweiter Linie für uns, damit wir durch ihn wieder Leben haben. Und dieses Leben würden wir ohne Jesus nicht erreichen. Ja, Jesus ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Und seinem Wort vertraue ich. Kommen wir zum Punkt 3, dem Motiv. Jesus gibt in den ersten Versen uns hier das Recht zu bitten. Er gibt uns sogar das Gebot, dass wir ihn bitten und fügt dazu noch eine unbegrenzte Verheißung. Jesus sagt, dass uns Gott nicht abweisen wird, wenn wir ihn bitten. Und dann kommen wir. Ja, aber was ist mit all den unerhörten Bitten? Das ist auch wirklich eine gute Frage. Stellt euch das. Es gibt ohne Zweifel unerhörte Bitten. Sonst hätte ja unsere Bitte die Macht eines Befehls, auf die Gott hören müsste. Aber Gott setzt uns nicht auf seinen Thron. Er gibt seine Herrschaft nicht ab. Jede Bitte ist eine Frage, die auf Gottes Willen zielt. Wie Gott antwortet, mit Ja oder Nein, das steht bei ihm. Warum? Weil er es gut mit uns meint. In Johannes 14, Vers 13 lesen wir, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn wir in Jesu Namen bitten, dann bitten wir in völliger Übereinstimmung mit seinem Wesen, mit seinem Willen und seinen Geboten und alles, was er uns in seinem Wort gelehrt hat. Dann sind wir auf sicherem Boden. Und wenn wir davon abweichen, dann bitten wir in unserem Namen uns in einer mangelhaften Autorität. Man nennt das Spekulation. Eine auf meiner Wahrheit gegründeten Bitte. Was vielleicht ein paar unerhörte Gebete begründen könnte. Dadurch ist aber die Verheißung von Jesus in keinem bisschen abgeschwächt. Nie wird unsere Bitte nicht von Gott gehört, weil Gott weniger gütig ist, als wir dachten, sondern darum, weil er größer ist und gütiger ist, als wir uns das vorstellen können. Mit meinen Kindern erlebe ich es so oft, dass sie etwas machen und ich intervenieren muss und sie heulen und sie nehmen gar nicht wahr, dass ich da bin. Und dass das, was sie machen wollte, dazu gedient hätte, dass vielleicht einer ihrer Geschwister verletzt worden wäre. Aber ja, nicht jede Bitte, nicht was wir wollen, dient immer zu Guten. Aber Gott ist da. Nach der Aufforderung zur Bitte richtet Jesus unseren Blick darauf, wie wir uns selber gegenüber den Bitten von unseren Kindern verhalten. Wir antworten unseren Kindern nicht mit Härte, obwohl wir doch für einen liebevollen Umgang manchmal unwillig sind. Also ich rede ja nicht aus meiner eigenen Erfahrung. Und trotzdem haben wir irgendwie doch die Fähigkeit, unseren Kindern Gutes zu geben, wenn sie uns bitten. In Matthäus 7, Vers 9 sagt Jesus, oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Gott ist aber von all den Hindernissen, die meine Liebe einschränkt, frei. Wollen wir uns über ihn erheben und Gott nicht zutrauen, wo wir doch selber unseren Kindern auch Gutes tun? Wenn wir also Gott ehren wollen, dann dürfen wir nicht anders als vertrauend ihn bitten, in der Gewissheit, dass er denen, die ihn bitten, seine Kinder, mit seiner Gabe antworten wird und dass seine Gaben, Schlange, Steine, Skorpione, nein, gute Gaben sind. Wir dürfen Gott vertrauen. Und Jesus macht uns hier den Grund zum Glauben so fassbar und einfach wie möglich. Er weist uns auf unsere eigenen Regungen hin, die jeder Vater und jeder Mutter zu ihren eigenen Kindern hat und spürt. Und in diesem einfachen Erlebnis zeigt uns Gott erlebbar, wie er ist. Daran sehen wir, dass Gott gut ist, weil er vollkommen ist. Er ist der Treue, er steht zu seinem Wort und zu seinen Verheißungen. Doch woher können wir das wissen, wenn ich es das in meinem eigenen Leben nicht immer erfahre? Indem wir die Bibel lesen und ihm begegnen. In seinem Wort können wir einen roten Faden durch die Menschheitsgeschichte hindurch sehen, bis heute. Dass Gott zu jedem Wort, zu jeder Verheißung gestanden ist und sie erfüllt hat. Das sehen wir in der Geschichte, die Gott geschrieben hat, mit den Menschen, die wir in der Bibel finden. Und wir sehen, dass Gott treu ist, auch in der Geschichte von vielen, die heute hier in diesem Raum sind. Spricht miteinander, fragt, hey, wie hast du Gott erlebt? Durch was hat dich Gott durchgetragen? Wo hast du erlebt, dass Gott in allem und trotz allem der Treue ist? Redet miteinander. Ihr seid lebendige Zeugnisse von Gottes Treue. Und die Verheißungen aus der Bibel, die noch ausstehen, die wird Gott zu Ende führen. Und das wird auch so sein mit deiner Geschichte. Vertraue ihm. Gründe dein Leben auf ihn. Und erhoffe und erbitte das Gute nur von ihm. Setze dein Vertrauen nicht auf Menschen, denn Menschen tun manchmal schon auch das Gute, ja, aber sie versagen auch und werden uns enttäuschen. Auch ich selbst. Doch Gott, der Vater, hat bewiesen, dass er treu ist. In seinem Wort, in der Geschichte mit seinem Volk. Gott, der Sohn Jesus Christus, hat bewiesen, dass er treu ist. Schauen wir aufs Kreuz, auf Golgatha. Er hat alles für uns getan. Und Gott, der Heilige Geist, hat bewiesen in der Entstehung der Gemeinde und durch 2000 Jahre der Kirchengeschichte hindurch, bis heute, hier und jetzt, in deinem und in meinem Leben, in den Menschen, die ihm gehören, dass er treu ist. Was bleibt uns noch anderes übrig, als Gott zu vertrauen und ihn zu bitten und unser Leben ihm ganz hinzugeben? Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten. Amen. Ich möchte noch beten. Es wird eine Zeit des Lobpreises geben und hinten findet das Segnungsgebet statt. Und wenn du heute Morgen spürst, hey, ich möchte in die Gegenwart Gottes kommen, aber ich schaffe es nicht alleine, geht nach hinten. Ein Segnungsgebet. Menschen sind da, die für euch beten und euch segnen. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke, dass du da bist. Danke, hast du uns die Gabe des Heiligen Geistes gegeben. Und wo wir noch zu schwach sind oder dich nicht sehen können, unsere Wahrnehmung, deine Wahrheit überschattet, reiß den Vorhang auf. Nimm das Dunkle von unseren Herzen weg und lass dein Licht das Böse zerstreuen, dass es weggeht und deine Wahrheit und deine Liebe unsere Herzen erfüllt, auf dass wir durch deine Vergebung mit offenen Augen mutig vor dich treten können und dich bitten, und dich suchen und deine Gegenwart genießen. Denn du bist gut, du bist wahrhaftig gut. Amen.